Herzlich willkommen bei Wir sind schon mal los, der Podcast des Ernährungsrates Berlin. Der Ernährungsrat Berlin ist der zivilgesellschaftliche Zusammenschluss von AkteurInnen, die sich für die ökologisch nachhaltige, sozial gerechte Nahrungsproduktion und Verteilung im Raum Berlin einsetzen. In unserer Podcast-Reihe Wir sind schon mal los, Ernährungswende live, porträtieren wir Menschen und Initiativen, die bereits aktiv daran arbeiten, das Berliner Ernährungssystem gerechter und nachhaltiger zu gestalten und sprechen mit IdeengeberInnen über Themen rund um Ernährung und Essen. Ich bin heute hier mit Gülcan Nitsch von Yesil Chamber. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gülcan.
Und willst du dich kurz vorstellen, deine Arbeit gerne kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich heiße Gülcan Nitsch, ich bin die Geschäftsführerin von der Organisation Yesil Chamber. Mit Yesil Chamber sensibilisieren wir vor allem die migrantische Communities für das Thema Nachhaltigkeit und sorgen dafür, dass die Menschen ihren CO2-Fußabdruck reduzieren.
Du hast ja schon vor längerer Zeit, im Jahr 2006, hast du Yesil Chamber gegründet. Wie kam es denn dazu und was war deine Motivation?
Ich war ja lange Jahre Freiwillige gewesen in deutschen Organisationen. Zum Beispiel beim Bund Jugend war ich lange Jahre aktiv gewesen und da habe ich einfach gesehen, dass kaum Menschen es gibt, die migrantisch stämmig sind. Also ich bin ja also hier geboren in Berlin, aber man sieht es ja sofort, dass ich also türkische Eltern habe. Also ich habe einfach das Defizit gesehen, dass in der türkischen Community das Thema Umwelt- und Naturschutz nicht so behandelt wird. Mhm. Dann also habe ich einfach begonnen 2006 und habe dann erstmal die türkischen Vereine ihr Besuch gehabt, habe gesagt, ja, das Thema ist sehr, sehr wichtig und die meinten, das wäre ein Luxusthema. Genau, denn ich hatte zu Beginn nicht das Ziel, selbst etwas zu starten, sondern ich wollte, dass die türkischen Vereine sich mit dem Thema befassen. Und in dem Moment, wo mein Plan A nicht funktioniert hat, war ich gezwungen, einen Plan B zu entwickeln. Das heißt, Yesil Chamber ist mein Plan B.
Schön, selbst ist die Frau, ne? Und das ist jetzt ja schon tatsächlich eine Weile her, fast 20 Jahre. Was hat sich vielleicht seitdem verändert? Es hat sich aber auch für dich verändert und auch gerade in deiner Arbeit bei Yesil Chamber. Ihr wart ja wahrscheinlich ganz klein am Anfang, jetzt seid ihr schon ein bisschen größer.
Zu Beginn war es ja freiwillig gewesen, also ich habe das nebenbei gemacht und nach 3 Jahren ist es also hauptamtlich geworden. Und es war auch nicht geplant, dass aus einem ehrenamtlichen Engagement eine hauptamtliche Arbeit wird. Also das hatte ich zu Beginn nicht geplant, aber das hat sich so entwickelt. Und ich habe ja auch zu Beginn die ersten Jahre auch meine Arbeit also unter dem Dach vom Bund für Umwelt und Naturschutz gemacht und erst 2012 mich selbstständig gemacht und meine gemeinnützige Gesellschaft gegründet. Das war für mich ein sehr, sehr gewagter und wichtiger Schritt gewesen und ja, seit 12 Jahren mache ich das jetzt und habe sowohl also hauptamtliche Mitarbeiter als auch viele Freiwillige.
Also ein voller Erfolg, würde ich sagen. Ich habe mal gegoogelt, was Yesil Chamber bedeutet. Mein Türkisch ist leider nämlich nicht so gut. Wie kam es denn zu dem Namen? Ich habe nämlich herausgefunden, es heißt auf Deutsch heißt es Grüner Kreis.
Genau, das haben wir nämlich zusammen entwickelt. Ich habe ja zu Beginn viele Freiwillige hier gehabt. Also wir waren ja beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland zunächst ein Arbeitskreis gewesen und wir haben uns in den ersten Jahren jede Woche getroffen. Und zu Beginn haben wir dann einen Namen gesucht tatsächlich und es waren verschiedene Vorschläge. Ich weiß auch nicht, von wem der Vorschlag kam. Das ist eine Kombination irgendwie. Ich wollte, dass auf jeden Fall die Farbe also dabei ist, also dass das erste Wort dabei ist. Und dann also hatten wir verschiedene Alternativen und dann haben wir einfach demokratisch entschieden, was uns am meisten gefällt. Und wir waren dann mit Yeshe Cembel sehr zufrieden. Also bis also heute gefällt mir der Name sehr gut.
Ich finde ihn sowohl auf Türkisch als auch auf Deutsch auch sehr, sehr schön tatsächlich. Und ist ja genau das, was er ja auch symbolisieren soll. Es kommen Leute zusammen, es kommen Menschen zusammen und bemühen sich um eine grünere Welt. Genau. Du hast ja gerade schon angeschnitten, dass deine Motivation auch so ein bisschen war, auch die türkische Community in die Umweltbewegung mit aufzunehmen, zu inkludieren und dafür ein bisschen mehr Motivation zu sorgen. Und die deutsche Umweltbewegung kommt ja auch immer wieder tatsächlich in die Kritik, dass sie sehr weiß ist, sehr privilegiert ist, eher Mittelklasse. Warum glaubst du, fühlt sich unter anderem, ist ja auch nicht nur die türkische Community, aber auch gerade die türkische Community, nicht oder weniger angesprochen durch die deutsche Umweltbewegung? Und was muss sich denn vielleicht in der deutschen Umweltbewegung auch ändern, um auch inklusiver zu werden?
Also, ich hatte zu Beginn tatsächlich die naive Vorstellung gehabt, ich müsste nichts anderes tun, als die ganzen deutschen Materialien, also die Flyer und Broschüren, ins Türkische zu übersetzen. Ich dachte, das war's, also um die türkischen Menschen zu erreichen. Ich habe mich leider getäuscht. Das war nicht so. Als ich dann mir die Materialien genauer angeschaut habe ich gemerkt, oh, die deutschen Infomaterialien von den deutschen Umweltverbänden müssen erstmal ins Deutsche übersetzen. Auch der normale Bürger auf der Straße, der gut Deutsch kann, würde das teilweise nicht verstehen. Also ich habe sehr schnell verstanden, dass das nicht nur eine Sprache ist, die auch, also die eine als Hürde ist, sondern dass das Niveau, dass der ganze Stil, dass die Kommunikationsformen einfach sehr komplex sind und dass die Kommunikation nicht in leichter Sprache ist. Und damals, vor 2006, hat niemand von leichter Sprache hier gesprochen. Mhm. Und mein Ziel war immer, die komplexen Themen in leichter Sprache zu kommunizieren. So, das war so unser Anliegen. Und ob es jetzt auf Deutsch oder auf Türkisch ist, ist es zweitrangig natürlich. Und wir wollten auch immer den Menschen auf der Straße erreichen. Also ich wollte nicht dasselbe machen wie die deutschen Verbände, nur für die türkische Bildungsschicht. Das war nicht mein Ziel, sondern ich habe gesagt, ich möchte wirklich jeden in der Community auch erreichen. Also jüngere, ältere, gebildete, weniger gebildete. Und das ist tatsächlich so. Also wir sind so heterogen. Mhm. Also wir haben 12-jährige Teenager, die sich bei uns engagieren. Ich habe Senioren, die 77 sind. Ich habe Leute, die nicht lesen und schreiben können. Ich habe Freiwillige, die Doktortitel haben, sehr gut Deutsch sprechen, aber zu uns kommen und nicht zu den deutschen Verbänden hingehen. Also das zeigt auch, dass wir wirklich einen breiten Zugang schaffen. Also dass viele Menschen sich auch willkommen fühlen. Und es fällt und steht mit der Art der Kommunikation ja natürlich, ob du die Menschen erreichen kannst. Und die Themen sind zweitrangig, völlig zweitrangig. Und die deutschen Verbände stellen die Themen zu sehr ins Zentrum. Also die sollten sich viel mehr mit der Kommunikation beschäftigen, wie man Menschen begeistert, wie man Menschen auch inspiriert. Und das war auch immer von Beginn an so mein Anliegen gewesen. Ich war ja zu Beginn ja ganz alleine. Und als ich die Vereine nicht überzeugen konnte, also die türkischen Vereine, dachte ich, okay, ich muss jetzt Personen finden, die mit mir gemeinsam jetzt was starten. Und dann habe ich meine ehemaligen Klassenkameraden oder Kommilitonen, also die ganzen Leute, die türkischstämmig sind, also habe ich dann gefragt, habe gesagt, ja, wir können gemeinsam was verändern und habt ihr Lust, das Thema jetzt für die türkische Community, also mit mir gemeinsam zu entwickeln? Und da habe ich gemerkt, es reicht nicht, dass ich die Themen vermittle, wie entscheidend das Thema ist, sondern es geht darum, dass ich sie begeistere. Und an dem Tag, wo die zusammengekommen sind, das war im Dezember 2006, das hätte auch der letzte Tag sein können, also der erste und der letzte Tag hätte es auch sein können. Ich wusste es ja nicht, aber es war mir klar, ich möchte die Menschen begeistern und ich möchte, dass der Funke rüberspringt, damit sie mit mir gemeinsam diesen Weg gehen. Und das mache ich bis heute so, die Menschen zu inspirieren, zu begeistern. Also die deutschen Akteure zahlen mir viel Geld, damit ich inspirierende Vorträge halte.
Und du machst es anscheinend sehr gut. Das ist sehr erfolgreich und da kann sich teilweise auch wahrscheinlich Fridays for Future zum Beispiel eine Scheibe abschneiden.
Also ich möchte die deutsche Umweltbewegung auf keinen Fall verurteilen, sondern die konnten es ja nicht anders. Also es ist so, ich habe natürlich eine ganz andere Perspektive, weil ich ja in zwei Kulturen aufgewachsen bin. Ja. Das kannst du ja von deutschen Akteuren ja nicht erwarten. Also ich verstehe es, warum es so ist. Aber ich finde es auch toll, dass in den letzten Jahren sich da schon einiges getan hat und dass immer mehr deutsche Verbände bereit sind, sich interkulturell zu öffnen. Und ich berate auch sehr viele ja davon. Also ich berate sie, ich begleite sie. Wir haben viele Kooperationen, also mit deutschen Verbänden und mit Stiftungen, mit genau. Also das ist ist vielfältiger geworden, würde ich sagen, als vor 17 Jahren es der Fall war. Also die Botschaft ist auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft jetzt endlich angekommen, dass es keine Alternative gibt, dass wir für das Thema Umwelt und Naturschutz die ganze Gesellschaft mitnehmen müssen.
Man muss ja auch immer wieder sagen, es ist immer wieder diese Statistiken, die zeigen, dass tatsächlich ein Großteil der deutschen Bevölkerung tatsächlich auch für mehr Maßnahmen für Klimaschutz und so weiter sind tatsächlich, dass eher die Politik dahinterher hängt. Genau. Bei Jesecember setzt ihr ganz, ganz viele Projekte um. Du kannst vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, was für Projekte ihr so umsetzt. Und ihr macht auch viel zu nachhaltigere Ernährung. Hast du irgendwie ein Lieblingsprojekt? Hast du ein Projekt, wo du sagst, das war besonders erfolgreich, das hat dir besonders gut gefallen? Und was waren da vielleicht auch die Erfolgsfaktoren?
Oh, du fragst, welches Kind mein Lieblingskind ist. ja, also die Themen sind verschieden, aber das Ziel ist immer dasselbe. Wir wollen die Menschen begeistern für die Themen. Also sei es gesunde Ernährung, sei es Mülltrennung, sei es irgendwie Chemikalien. Wir möchten vermitteln, dass diese Themen wichtig ist, und zwar für unsere Zukunft und für ein gutes Leben. Deshalb also habe ich eigentlich kein Lieblingsthema, weil es alle Kinder sind und die Menschen haben ja auch keine Lieblingskinder. Zumindest wird es nie so kommuniziert.
Heimlich vielleicht.
Und wenn wir bei dem Thema bleiben und sagen, okay, also gesundes Essen. Ich habe ja jetzt also die Broschüre auch in der Hand. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren gemacht. Also, und wir haben diese zweisprachige Broschüre entwickelt. Und da ist sehr viel Bedarf da. Und da gibt es auch sehr viele kulturelle Unterschiede. Und dieses Projekt ist besonders erfolgreich, wirklich. Weil das Thema Gesundheit und Ernährung natürlich die Menschen besonders auch interessiert. Und in den migrantischen Communities ist das Thema wirklich Übergewicht auch ein Thema. Also es gibt, Studien, die zeigen, dass viel mehr Migrantenkinder also übergewichtig sind als die deutschen Kinder zum Beispiel. Und es wird viel mehr süß gegessen, viel mehr Fleisch gegessen. Also es sind einfach andere Gewohnheiten in migrantischen Communities. Und da haben wir Multiplikatoren-Schulungen angeboten für die türkische und also die arabische Communities. Wir haben die porträtiert gehabt und die haben dann andere, also Haushalte hier beraten. Wir haben ein Coaching-Konzept auch entwickelt, dass die Multiplikatoren dann andere private Haushalte gecoacht haben, gemeinsam Filme angeschaut haben, also die Broschüre gemeinsam gelesen haben und Fragen beantwortet haben. Was heißt es überhaupt? Was bedeutet das? Also was hat mein CO2-Fußabdruck mit meiner Ernährung zu tun? Das wissen die wenigsten. Die denken, aha, also Mobilität, wenn ich mit dem Flugzeug fliege, dann verursache ich CO2. Aber dass wir mit den Lebensmitteln auch viel CO2 verursachen, da machen sich die wenigsten eher Gedanken. Also da ist noch sehr viel Bedarf da in den migrantischen Communities und das wird dann genau vermittelt, warum vegane Ernährung weniger CO2 verursacht und warum wir keine gute Zukunft haben können, wenn wir weiterhin so viel Fleisch konsumieren. Punkt. da gibt es keine Diskussion und wir versuchen das Stück für Stück auch zu vermitteln, weil es ein sensibles Thema ist. Also es gibt sehr viele Migrantenfamilien, die essen täglich Fleisch wirklich. Und da kannst du nicht sagen, du darfst kein Fleisch essen, du sollst dich vegan ernähren, das geht ja nicht. Wir sagen dann, es ist schon ein Erfolg, wenn du statt jeden Tag, jeden zweiten Tag Fleisch isst. Also wir versuchen gemeinsam Wege zu finden, wie wir den CO2-Fußabdruck also reduzieren können. Ja, also das ist ein weites Feld auf jeden Fall. Und wir arbeiten auch mit dem Spaßfaktor. Also hier haben wir auch ganz schöne Postkarten entwickelt. Das ist ja so eine Postkarte. Wie süß bist du?
Süß. Mit das, einem Tee drauf und ganz viel Zucker.
Genau. Das ist zweideutig. Wie süß bist du? Ja. Also man kann es so verstehen. Oder wie viel Zucker hast du in deinem Körper? Also und dann, also hinten dann eine ganz kurze Erklärung und als Postkarte, und diese Postkarte wird verschickt tatsächlich. Ich habe jetzt also neulich ein paar Leute getroffen, die gesagt haben, ja, das haben sie als irgendwie Neujahrskarte ja versendet. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Also wir versuchen auch neue Wege zu finden, wie man so komplexe und schwere Themen auch leicht vermitteln kann. Das ist auch unsere Strategie seit Jahren. Ich habe jetzt diesen Flyer nicht dabei, aber du kannst es auf unserer Seite finden, Webseite, da ist alle, also da auf unserer Webseite findest du unseren ersten Flyer von 2007, Mahmoud Bey, spart Energie. Das ist eine Figur, und die erzählt, wie er Energie spart, Wasser spart, richtig lüftet und also wie er die Wohnung also richtig also heizt und ja, und das ist so diese Geschichte, die wir damals entwickelt haben und kommuniziert hatten. Also es geht nicht darum, Wissen zu vermitteln. Es geht darum, die Herzen der Menschen zu erreichen. Und das ist wirklich Erfolgsgeheimnis. Und die deutschen Verbände sollten das als Ziel wirklich sehen. Nicht nur Köpfe erreichen, sondern auch die Herzen der Menschen zu erreichen. Wenn du die Herzen der Menschen erreichst, dann sind sie bereit, ihr eigenes Leben zu verändern. Dann sind sie bereit, mit der Familie über Fleischkonsum zu reden, über das und dies zu reden. Weißt du, das ist so, wir müssen die Menschen auf der Gefühlsebene erreichen. Nur dann sind sie bereit, was zu verändern. Also nur durch Wissensvermittlung schaffen wir nicht so viel. Das haben wir sehr schnell also hier gemerkt. Und deshalb also mit Spaßfaktor, mit Begeisterung, mit Inspiration auch Vorbilder sein. Also ich mache auch mit mir selbst natürlich Experimente. Ich habe tatsächlich 3-4 Jahre vegan gelebt und ich habe das allen erzählt. Ich habe gesagt, ja, ich muss nicht, aber es ist meine Entscheidung, mein Experiment. So, und da habe ich sehr viel gelernt. Ich habe da Lebensmittel kennengelernt, die kannte ich vorher nicht. Quinoa kannte ich vorher nicht. Oder irgendwelche andere Sachen. Und das hat Spaß gemacht. Und ich habe auch dieses Gefühl vermittelt. Ich habe gesagt, Leute, macht mit euch Experimente, ob es geht und was es geht. Und genau darum geht es wirklich, dass wir versuchen, einen neuen Weg zu finden. Und denn so, wie wir heute leben, kann nicht weitergehen. Und ich kann die Wirtschaft nicht verändern, aber ich kann die Verbraucher verändern. Mhm. Ich kann den Blick verändern, wie sie sich im Supermarkt auch entscheiden, was sie kaufen. Und auch da zum Beispiel, also wir machen sehr viel Werbung für die Märkte, dass sie viel mehr auf Märkten kaufen sollten, statt im Supermarkt zum Beispiel. Also da ist auch dieser soziale Faktor, wo wir uns sagen, ja, du unterstützt die Landwirte, und ist günstiger und ist gesünder und die Ware ist für frischer auf jeden Fall als im Supermarkt. Also wir versuchen, diese Alternativen schmackhafter zu machen oder zum Beispiel auch Alternativkisten, diese Gemüsekisten, wenn du keine Zeit hast, kannst du die bestellen, oder es gibt die Gemüsebeete zum Beispiel, die man mieten kann, und da können die Leute ihr eigenes Gemüse anbauen. Also wir zeigen, wie viele unterschiedliche Lösungen es gibt. Und die können dann selbst für sich entscheiden, welche Lösung für ihre Lebenswirklichkeit passt. Und genau darum geht es, nicht mit dem deutschen Zeigefinger, sondern unendlich viele Lösungen den Menschen zeigen und auch dieses Gefühl vermitteln. Leute, die Alternativen machen Spaß. Und wenn du zum Geburtstag vegane Schokokuchen gemacht hast, dann ist es für deine Gäste genauso was Besonderes, weil sie das wahrscheinlich davor noch nie so gegessen haben. Also einen neuen Lebensstil wirklich, also diese nachhaltige Lebensstile zu vermitteln und dieses gute Leben nur zu erreichen ist, wenn wir auch an unseren Planeten dabei denken, nicht nur an uns selbst, wie es uns geht, sondern mit unseren Entscheidungen auch im Paket immer an die Natur denken. So, was ist die Konsequenz, wenn ich das kaufe? Was ist die Geschichte dieses Lebensmittels? Und also zu hinterfragen, also wir befähigen die Menschen zu hinterfragen, also die Lieferketten zu hinterfragen, so wenn ich diese Schokolade esse, steckt dahinter Kinderarbeit, wie ist es, und wenn diese Tomaten im Winter so günstig sind, was bekommen denn die Leute in Spanien, das sind Gewächshäusern, also genau, und also wir versuchen da auch wirklich da weiter zu denken, also nicht nur blind durch das Leben zu gehen, sondern dass die Lebensmittel auch einen Wert haben, dass man diese Lebensmittel auch wertschätzen soll wirklich. Und wenn wir gemeinsam zum Beispiel im Gemüsebeet sind, wir haben hier im Garten auch Tomaten, Paprika und so, und im Sommer machen wir hier auch Seminare, die sehen dann, das dauert so lange, also es dauert Zeit, es dauert Energie, weißt du, es geht nicht schnell, dass du eine Tomate ernten kannst, und dass diese Wertschätzung auch da ist wirklich und dass man nichts wegschmeißt und dass wir einfach andere Werte jetzt, auch gesamtgesellschaftlich benötigen wir andere Werte für Lebensmittel.
Und das hat ja da auch den sozialen Aspekt, zusammen Pflanzen anbauen, zu schauen, wächst es, müssen wir es nochmal gießen. Es hat ja diesen ganzen Community-Aspekt auch tatsächlich dabei und das finde ich auch immer total schön. Und ich finde es auch total schön, sich einfach so, auch einfach offen zu sein für Neues und für, ja, neue Sachen ausprobieren. Ich war auch jahrelang Veganerin, jetzt nicht mehr, aber ich koche noch sehr, sehr viel vegan, ne? Und einfach neue Lebensmittel ausprobieren, neue Rezepte ausprieren, einfach erstmal offen sein, bevor man erstmal gleich sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, das ist vegan, Und das finde ich auch mal sehr schön. Wir beim Ernährungsrat haben ja auch ein Projekt Alle an einen Tisch, wo es dann darum geht, Menschen mit und Menschen ohne Migrationsgeschichte zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen und zu schauen, wie man das Ernährungssystem inklusiver, repräsentativer gestalten kann. Du hast ja auch schon ganz viel gerade erzählt zu, ne, in Projekten rund um Essen, rund um Ernährung, Märkte, das spielt da alles natürlich ganz stark mit rein. Und man hört natürlich auch immer wieder, dass es tatsächlich auch für viele marginalisiertere Communities und ökonomisch schwächere Regionen, auch in Berlin, gar nicht so einfach ist, an gesundes, nachhaltiges Essen zu kommen. Einfach weil es vielleicht keinen Bauernmarkt, vielleicht gibt es auch keinen Supermarkt in Laufnähe, vielleicht ist nur der Späti um die Ecke. Zum Beispiel, ich glaube am Mehringplatz ist es, wo sie momentan einfach in Laufnähe gar keinen Supermarkt haben. Das bedeutet natürlich, es ist sehr, sehr viel schwieriger, sich dann gesund zu ernähren, sich nachhaltiger zu ernähren. Genau, wie meinst du, können wir sicherstellen, dass alle und wirklich alle Menschen in Deutschland in unserem Ernährungssystem repräsentiert sind und auch gehört werden?
Also ich finde schon mal ganz gut, dass du mich sprichst heute, dass du all das, was ich dir erzähle, auch verbreitest. Wir haben natürlich auch diese Vermittlungsrolle. Und wir versuchen auch zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und den migrantischen Communities auch wirklich zu vermitteln, auch eine Verbindung zu schaffen. Und das machen wir auch sehr gezielt. Das haben wir auch mit dem Ernährungsrat in der Vergangenheit gemacht. Also bei dem Projekt Alle an einem Tisch, also waren wir ja auch Kooperationspartner. Und so können wir mehr Menschen erreichen. So können wir sehen, dass es neue Perspektiven gibt. Also keine Schablonen, wie so eine Zukunft aussehen kann, sondern dass diese Zukunft wirklich auch vielfältig ist, dass man da diese Vielfalt auch zeigen will, also dass die Bereitschaft auch da ist. Und ich finde, dass da auch politisch natürlich weitere Signale gesetzt werden sollten. Also zum Beispiel in migrantischen Communities ist das Thema, also Halal zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Thema. Also Halal, also wenn also Fleisch konsumiert wird, da wird immer darauf geachtet, wie bei Juden muss es keusch sein und bei den Moslems muss es halt also Halal sein, oder in Lebensmitteln dürfen keine Schweineprodukte oder irgendwelche tierische, wie Gelatine zum Beispiel, und dass man diesen kultursensiblen Blick nochmal berücksichtigt. Und ich finde, das wird bisher zu wenig berücksichtigt, und dass die unterschiedlichen kulturspezifischen Besonderheiten als Bereicherung gesehen wird, also nicht als Störung oder Belastung oder irgendwas, sondern dass wir wirklich diese Vielfalt und diese kulturspezifischen Besonderheiten als eine Bereicherung sehen, wirklich, dass es ein bunter Strauß ist. Und sagst, das ist unsere Gesellschaft, das ist unsere Zukunft, und das können wir nur gemeinsam gut schaffen. Und dass man auch die Stimmen hört, die bisher zu kurz gekommen sind zum Beispiel. Also da ist in den letzten Jahren ganze Menge ja passiert, und ich habe auch sehr viele Kooperationen zum Beispiel mit Forschungsinstituten gehabt, mit den, also mit der Verwaltung auch gehabt, auch jetzt in Berlin gibt es ja die Berliner Ernährungsstrategie, und da also haben wir auch das interkulturelle Ernährungsnetzwerk aufgebaut. Und ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Schritte, wenn wir gemeinsam eine vielfältige Zukunft schaffen wollen, wenn wir wirklich sicherstellen wollen, dass wir uns alle gesund ernähren können und dass genug auch Lebensmittel und also zur Verfügung steht. Ja, wir können das halt nur gemeinsam schaffen, und wir versuchen da diese Vermittlungsrolle zu füllen und auch dieses interkulturelle Netzwerk auch weiter zu entwickeln in Zukunft.
Okay, dann habe ich jetzt eine letzte Frage tatsächlich. Und zwar, die habe ich nämlich auch schon Sabine Wert gestellt in meinem letzten Podcast mit ihr zur Tafel Berlin, und ich fand das einfach sehr interessant. Ich wohne nämlich erst seit 10 Jahren in Berlin, du wohnst schon viel länger in Berlin, du bist nämlich durch und durch Berlinerin. Und ich würde gerne von dir wissen, wie meinst du, hat sich Berlin in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie haben sich vielleicht auch die Kieze verändert in Bezug auf Umwelt und Ernährung, aber vielleicht auch einfach generell?
Also da hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Also die Straßen, die ich als Kind gelaufen bin, kann ich heute nicht wiedererkennen. Also die Bergmannstraße, da habe ich meine Kindheit verbracht. Die sieht heute ganz anders aus als damals. Ist vielfältiger geworden, ist bunter geworden, ist schmutziger geworden, vermüllter geworden. Also damals waren es nicht so viele vermüllte Kieze wie also heute. Es leben viel mehr Menschen als damals natürlich, und die Vielfalt ist mehr geworden. Auch die kulinarischen Angebote sind sichtbarer. Also als ich Kind war, da gab es Pizzeria und ein türkischer Laden, das war's. Da gab es nicht noch 10 verschiedene andere kulturelle Angebote. Also das ist auf jeden Fall jetzt neu. Und auch die Verbindung, also dass die Kulturen sich voneinander lernen, ist mehr geworden. Dass sie sich gegenseitig kopieren, das finde ich toll. Mhm. Also dass wirklich gute kulturelle Sachen auch von Deutschen kopiert werden. Auch Deutsche, also Restaurants bieten kulturspezifische Sachen an zum Beispiel. Also das war damals nicht so. Und auch das gesellschaftliche Engagement ist mehr geworden.
Schön.
Deutlich mehr geworden. Und die Gärten, also interkulturelle Gärten, die Nachbarschaftsgärten, also als ich Kind war, gab es davon sehr wenige. Jetzt ist es fast Standard geworden, dass in jedem Bezirk solche Nachbarschaftsgärten gibt, dass die Menschen gemeinsam gärtnern und zusammenkommen. Ja, das ist schön. Also ich finde, dass wir uns auf jeden Fall in die richtige Richtung bewegen. Und ich habe viel Hoffnung und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft schaffen werden.
Das sind doch absolut wunderschöne, positive, optimistische Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Mischa. Das war ein sehr, sehr inspirierendes, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Abonniert gerne den Podcast. Ihr findet natürlich alle Infos zu dieser Folge in den Shownotes und auch auf unserer Webseite. Solltet ihr Fragen haben oder Vorschläge für neue Podcast-Folgen, e-mailt uns gerne an podcast@ernährungsrat-berlin.de. Bis zum nächsten Mal.